Das hier.
Bei der nächsten Möglichkeit bitte wenden.
Und auch das hier.
Sie haben Ihr Ziel erreicht.
Das dürfte bei vielen von Ihnen fest im Alltag verankert sein. Satellitengestützte Navigation im Smartphone, im Auto, auf dem Fahrrad, die ist immer da und meistens auch sehr zuverlässig, obwohl die Satelliten dazu hunderte bis tausende Kilometer entfernt von uns hier auf der Erde sind. Was aber, wenn die auf einmal nicht mehr funktionieren, weil jemand absichtlich die Übertragung der Daten stört oder schlimmer noch, weil jemand die Satelliten mit Hilfe von Atomwaffen zerstört und damit noch viel größere Schäden auslöst? Das klingt nach Science Fiction, ist es aber leider nicht. Russland soll einen Satelliten namens Kosmos 2553 im All platziert haben, als Teil seines mutmaßlich nuklearen Antisatellitenprogramms. Und auch die USA, China, Indien und andere Nationen schielen Richtung All als potenziellem Ort für Krieg. Was Kosmos 2553 wirklich kann, wie riskant der Einsatz von Nuklearwaffen im All wäre und was die neue Bundesregierung dazu sagt, das bespreche ich mit Juliana Süß. Sie ist Wissenschaftlerin in der SWP-Forschungsgruppe Sicherheitspolitik. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, und mein Name ist Dominik Schottner. Hallo auch von meiner Seite. Frau Süß, es ist ein bisschen ruhiger geworden rund um den sogenannten Atomsatelliten Kosmos 2553. Jetzt aber gab es in den vergangenen Tagen wieder ein bisschen Aufregung. Warum denn eigentlich und was ist die Geschichte hinter diesem Satelliten?
Ja, um das nochmal ganz kurz anzureißen, Kosmos 2553 selbst ist nicht nuklear bestückt, aber aufgrund von Berichten der amerikanischen Nachrichtendienste gibt es die Annahme, dass der Satellit sozusagen als Testsatellit eingesetzt wird für ein potenzielles Atomsatellitenprogramm. Er befindet sich in circa 2000 Kilometern Höhe, also ganz am äußeren Rand der unteren Erdumlaufbahn. Und eigentlich sind in dem Orbit nur ausrangierte Satelliten, denn die Strahlung ist dort auch sehr hoch. Mhm. Und somit ist er offenbar auch mit so einer Art Dummy-Sprengkopf ausgestattet. Und nun kam raus durch die Berichte von kommerziellen Unternehmen, aus öffentlichen Quellen also, dass der Satellit inzwischen oder zwischenzeitlich taumelt. Das heißt eigentlich, er kann nicht mehr kontrolliert werden, ist nicht mehr in einer stabilen Umlaufbahn. Und das deutet eben auch darauf hin, dass der Satellit nicht mehr betriebsfähig ist. Zwischenzeitlich ist er inzwischen vielleicht auch wieder stabil, aber in jedem Fall scheint die Stabilität des Satelliten nicht gesichert zu sein.
Was weiß man denn sonst noch über die Kapazitäten Russlands im All, also bezüglich dieser möglicherweise nuklearen Abwehrtechniken?
Ja, man darf ja nicht vergessen, Russland ist ja eigentlich eines der Original-Weltraummächte. Natürlich auch das Land, das eben 1957 den ersten Satelliten Sputnik gestartet hat. Inzwischen sehen wir aber eben auch, dass Russland als Weltraummacht definitiv sich auf einem absteigenden Ast befindet. Zum Teil durch Korruption, aber eben auch durch Sanktionen. Und nun sehen wir eben, dass Russland, statt weiterhin sozusagen Kapazitäten aufzubauen, sehen wir eben auch diesen Fokus auf Antisatellitenkapazitäten. Sozusagen eben die Fähigkeit, die Satelliten und auch die Dienste, die Satelliten bringen, von anderen Staaten gegebenenfalls ausschalten zu können. Wir haben das gesehen, zum Beispiel gab es da einen Test durch einen erdbasierten kinetischen Antisatellitenwaffe in der Form einer Rakete, die wir noch im November 2021 gesehen haben, dass sie dort getestet wurde. Und immer mal wieder sehen wir eben auch orbitale Manöver, die darauf hindeuten, dass Russland eben auch Waffen im All testet. Zum Beispiel sehen wir da Satelliten, die sozusagen andere Kleinteile ausspucken sozusagen. Das kann eben auch als Projektil gedeutet werden.
Ja, wie realistisch ist dann eine Auseinandersetzung im All, wenn man das bedenkt, dass Russland da eben, wie Sie sagen, so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist?
Ich glaube, es kommt darauf an, wie man das tatsächlich sozusagen feststeckt. Also wo fängt man an? Was ist eine Auseinandersetzung im All wirklich? Muss es sozusagen nur sich um eine Signalstörung handeln oder reden wir hier tatsächlich von einem kinetischen Angriff? Denn der Weltraum ist
ganz kurz, kinetischer Angriff, vielleicht müssen wir das an der Stelle kurz erklären für alle, die in Physik nicht so wahnsinnig gut aufgepasst haben, was Kinetik ist.
Also kinetischer Angriff in dem Sinne von, dass etwas physisch tatsächlich auch zerstört wird und nicht nur sozusagen die Dienste eingestellt werden. Mhm. Der Weltraum ist ja bereits ein fester Teil der modernen Kriegsführung. Ein kinetischer Angriff, also die tatsächlich physische Zerstörung eines anderen Satelliten, ist immer aber noch eine rote Linie, die wir bisher nicht gesehen haben, dass sie überschritten wurde. Und man muss auch dazu sagen, die allermeisten Akteure würden eben nicht von einer tatsächlichen physischen Auseinandersetzung im Weltraum profitieren. Denn wir sind alle ziemlich angewiesen auf den Weltraum, zivil wie auch militärisch. Und natürlich, wie gesagt, wir sehen bereits viele temporäre Ausfälle durch nicht kinetische Maßnahmen. Aber wie gesagt, diese physischen Angriffe, die haben wir bereits noch nicht gesehen.
Welche Formen gibt es denn da noch, neben jetzt der wirklich, ich nenne es mal Extremform, dass es dann am Ende Bumm macht und der Satellit oder die Satelliten werden zerstört, sei es durch den Angriff selber oder durch das Material, was dann zerstört durchs All fliegt und selber zum Projektil wird. Was gibt es noch, um satellitengestützte Kommunikation zu entweder stören, dass wir auf der Erde merken, okay, unser Navi funktioniert nicht mehr so gut, oder es am Ende wirklich zu zerstören, es geht gar nicht mehr?
Zum einen Ende haben wir da die elektromagnetischen Störungen. Das sind sozusagen das Stören eines Signals oder auch das Spoofing eines Signals, dass sozusagen das eigentliche Signal ausgetauscht wird. Das sehen wir eben auch schon relativ oft im Krieg in der Ukraine. Und vor allem das Stören von Signalen, vor allem auch was GPS, also Navigationssignale anbetrifft, das sehen wir bereits seit 2014 im Osten der Ukraine. Und das sind eben temporäre Ausfälle von diesen Diensten, die dann eben nicht mehr verfügbar sind. Und dieses Spoofing, also das Austauschen des Signals, hat bereits auch dazu geführt, dass ein Flughafen in Estland auch kurzzeitig schließen musste, weil eben das GPS nicht ausreichend funktioniert hat und eben dann auch die Luftfahrt gefährdet hat. Das andere sind Cyberangriffe. Also man kann auch tatsächlich eine Bodenstation oder auch sogar den Satelliten selbst hacken und eben auch gegebenenfalls Kontrolle über einen Satelliten übernehmen. Zum anderen sehen wir aber auch zum Beispiel Laser- und Teilchenstrahlenwaffen, die zum Beispiel gegen Erdbeobachtungssatelliten eingesetzt werden können. Da sprechen wir von erdbasierten Signalen, die dann sozusagen gehen Weltraum eben dann sozusagen die Sensoren stören können. Das sind auch eigentlich temporäre Ausfälle, die wir dort sehen, obwohl es dazu auch führen kann, dass der Laser ja tatsächlich zu stark ist und tatsächlich den Sensor auch auf längere Zeit eben außer Gefecht setzen kann. Und dann bewegen wir uns eigentlich auch schon sozusagen in die kinetischen, also in die Gegend der physischen Zerstörung. Da gibt es zum einen koorbitale Waffen, also das sind Satelliten, die sozusagen ausgestattet sind, andere Satelliten zu zerstören, zum Beispiel mit Projektilen, oder zum Beispiel ein Roboterarm könnte eingesetzt werden, um andere Satelliten außer Gefecht zu setzen. Und dann natürlich die vielleicht bekanntesten Antisatellitenwaffen, das sind die erdbasierten Raketen, die dann sozusagen gen Weltraum geschickt werden, um dann dort einen Satelliten zu zerstören.
Das heißt also, das Ganze findet nicht nur im All statt, so von Satellit zu Satellit, sondern auch auf dem Weg vom All auf die Erde runter. Da wird das Signal dann auf welche Art auch immer gestört, oder eben auch auf der Erde selber werden die Basen, wo das Ganze dann ankommt, vielleicht auch durch einen Hackerangriff möglicherweise, ja, irritiert, sage ich jetzt mal. Ist das so richtig? Habe ich das richtig verstanden?
Absolut. Also wenn wir über Satellitensysteme sprechen oder Weltraumsysteme, dann müssen wir immer bedenken, da gibt es natürlich die Bodenstation, es gibt den Satelliten im All und es gibt die Signale dazwischen. Alle drei Komponente sind sozusagen angreifbar, und man darf eben auch nicht vergessen, und jetzt wieder Stichwort elektromagnetische Störungen, aber eben auch Cyberangriffe, es bedarf nicht unbedingt einer Weltraummacht, um eben Schaden im Weltraum zusetzen zu können. Also man muss nicht unbedingt eine Weltraummacht sein, um eben Satellitendienste einschränken zu können.
Das ist keine so gute Nachricht an der Stelle, möchte ich sagen, eigentlich. Weil solche Fähigkeiten kann also dann auch, was braucht man, um solche Angriffe durchführen zu können, wenn Sie sagen, man muss keine Weltraummacht sein?
Also wie gesagt, es reicht schon ein, ich sag mal, simpler Hackerangriff. Wir hatten das auch bereits gesehen 2007 und 2008. Da wurde eine Bodenstation gehackt, und eben die Angreifer hätten auch damals den Satelliten tatsächlich kontrollieren können. Sie haben es nicht getan. Das deutet vielleicht darauf hin, dass der Hackingangriff sozusagen eine Art Test war, um zu sehen, wie weit man kommt. Und vielleicht waren die Angreifer auch selber überrascht, wie weit sie tatsächlich gekommen sind in dem System. Wir haben es aber auch gesehen, zum Beispiel ganz am Anfang des Krieges in der Ukraine, dass eben ein Hackerangriff auf das Unternehmen Viasat dazu geführt hat, dass die tatsächlichen Modems von Kunden eben ausgetauscht werden mussten. Und das hatte eben auch weitreichende Effekte in ganz Europa, nicht nur in der Ukraine.
Ja, jetzt schauen wir trotzdem nochmal auf ein paar Weltraumnationen. Russland hatten wir schon, USA natürlich die Weltraumnation schlechthin, aber auch up and coming China und auch Indien. Was planen und was können diese Staaten bereits im All, wenn es darum geht, die Kommunikation von anderen Staaten zu unterbrechen oder zu zerstören?
Also bereits alle Länder, die gerade genannt wurden, haben bereits auch diese erdbasierten Raketen getestet, um einen Satelliten kinetisch zu stören. Das wurde bereits, wie gesagt, Russland, China, USA, Indien haben alle bereits diese Tests ausgeführt, sind dazu also imstande. Vor allem aber auch USA und China, die momentan ja Top-Weltraummächte, die wir kennen, können aber auch mit ihren Satelliten sehr komplexe Manöver ausführen. Das könnte zum einen natürlich eben auch für militärische Dienste genutzt werden. Wir haben da zum Beispiel gesehen, dass China vor einigen Jahren einen Satelliten, der mit einem Roboterarm ausgestattet war, sozusagen einen eigenen ausrangierten Satelliten gegriffen hat, in eine andere Umlaufbahn platziert hat und dann auch wieder es sozusagen zurück in die Ausgangsposition geschafft hat. Das sind bereits sehr, sehr komplexe Manöver. Natürlich in diesem Falle für zivile Nutzen genutzt, in dem Sinne, dass man eben auch ja den Weltraum gegebenermaßen aufräumt und eben auch sozusagen dazu führt, dass eben nicht mehr so viel Weltraumschrott sich dort befindet. Aber natürlich können wir auch den militärischen Nutzen darin sehen, der eben gegebenenfalls auch angewandt werden könnte.
Wenn Sie sagen, vor einigen Jahren, was heißt das? Also in welchem Zeitrahmen bewegen wir uns da, dass die das also immer wieder theoretisch wiederholen könnten oder dass die eigentlich noch, weil Weltraum alles ja schon eine sehr langfristige Angelegenheit ist, dass die das eher noch am Anfang stehen der Entwicklung, aber es schon bewiesen haben, dass sie es können?
Das war alles in den letzten 5 Jahren. Also wir sehen schon, dass eben ja diese Manöver eben eine ganz neue Komplexität eben auch gewinnen. Und wir sehen inzwischen auch, dass auch kommerzielle Unternehmen sozusagen diese Fähigkeiten gewinnen. Also das ist wirklich ein sich sehr schnell wandelndes Umfeld, in dem wir uns bewegen. Natürlich auch Geschwindigkeiten, mit denen diese Satelliten sich inzwischen auch bewegen. Was natürlich nochmal zu ganz anderen Bedenken führt, eben auch was die Resilienz von unseren eigenen Fähigkeiten betrifft.
Ja. Und jetzt kommen wir sozusagen zur größten annehmbaren Katastrophe, über die wir auch an der Stelle mal reden müssen, weil sie durchaus im Bereich des Denkbaren ist. Und das ist ein Atomschlag im All. Jetzt ist es bei mir so, dass mein Vorstellungsvermögen nicht dafür reicht, sich die Folgen eines Atomschlags auf Erden vorzustellen. Welche Folgen hätte es denn, wenn Nuklearwaffen jetzt im All eingesetzt werden? Nicht nur für die Satelliten im All, sondern eben auch für unser Leben hier unten auf der Erde.
Ja, also um das mal ganz kurz sozusagen anzureißen, da haben wir natürlich zum einen die Konsequenzen direkt im All. Da wäre zum einen natürlich sofort, wenn diese Detonation eben stattfindet, diese Gamma-Teilchen, die da eben sofort alle Satelliten, die sich sozusagen ungefähr in der Nähe von 80 Kilometern befinden würden, zerstören würden. Dann haben wir aber eben auch die extreme Strahlung, die natürlich deswegen auch freigesetzt wird und die eben auch durch das Magnetfeld der Erde, je näher sich sozusagen am Magnetfeld befindet, eben auch für relativ lange Zeit einschließen würde. Das heißt eben, durch diese extreme Strahlung, die da stattfindet, müsste die Elektronik der Satelliten nochmal extra schnell sozusagen arbeiten. Das bedeutet aber eben auch, dass sie relativ schnell kaputt geht. Das heißt, wir würden sozusagen sehen, dass selbst die Satelliten, die nicht sofort sozusagen beeinträchtigt werden, innerhalb von wenigen Monaten eben auch ausfallen würden. Dazu kommt noch der elektromagnetische Puls, der eben auch die Elektronik angreifen würde. Also wir gehen davon aus, je nach Orbit, je nach Umlaufbahn, je nach Größe der Detonation natürlich auch, dass so eine Umlaufbahn dann eben auch zum Teil ja mindestens für ein Jahr unbrauchbar wäre. Und für uns auf der Erde bedeutet das natürlich, es kommt darauf an, welche Satelliten tatsächlich betroffen sind. Aber wir sind natürlich sehr abhängig von Satelliten, bereits im zivilen wie auch im militärischen Bereich. Navigation, wir hatten es ja ganz am Anfang schon angesprochen, was GPS betrifft zum Beispiel, das befindet sich in der mittleren Erdumlaufbahn zum Beispiel. Aber eben auch Notfalldienste oder Internet, je nachdem, wie man eben auf das Internet zugreift. Wir benutzen aber auch Erdbeobachtungssatelliten für die Verfolgung des Klimawandels, Bedingungen für die Landwirtschaft, die Nachfolgen von Katastrophen, zum Beispiel das Ausmaß von Fluten, Waldbränden etc. Und je nachdem, wie nah sich diese Detonation eben auch an der Erde befindet, könnten wir zum Beispiel auch mit Stromausfällen rechnen müssen.
Und so direkte Folgen, also eine Druckwelle oder irgendwie so ein Nuclear Fallout, irgendwas in der Richtung? Also können Sie uns da die Sorge nehmen oder eher nicht?
Sozusagen diese direkten Folgen, wie man sie eben von einer Atomexplosion auf der Erde kennt, würden wir so nicht mitbekommen. Es wäre sozusagen die Ausfälle der Dienste, die wir zum einen natürlich eher sehen. Dazu muss man noch sagen, natürlich würden wir auch viel mehr Weltraumschrott eben auch sehen, eben durch diese ursprüngliche Detonation. Aber eben auch, sobald Satelliten nicht mehr kontrollierbar, nicht mehr manövrierfähig sind, würden diese natürlich auch mit anderen kollidieren und immer mehr sozusagen Weltraumschrott würde sich bilden. Das kommt noch dazu.
Dieses ganze Wirken im Weltall, dass Menschen Satelliten hochschießen, das wird geregelt und das wird schon ziemlich lange geregelt, ebenso lange wie Satelliten auch schon ins Weltall geschossen werden. Das heißt aber, diese Verträge, die das regeln, sind teilweise mehr als 60 Jahre alt und vieles, was heute technisch machbar ist, war damals noch gar nicht absehbar. Würden Sie sagen, dass es an der Zeit ist, dass diese Verträge mal aus der Schublade geholt werden und neu verhandelt werden? Gerade wenn man das, was wir gerade eben besprochen haben, nämlich der Einsatz von Nuklearwaffen im All, dass man das vielleicht auch da mit rein verhandelt?
Also es gibt tatsächlich den Weltraumvertrag von 1967 und dabei geht es gar nicht um konventionelle Waffen, sondern der deckt wirklich nur Massenvernichtungswaffen ab und auch bereits die Platzierung einer solchen Waffe. Das heißt,
ach so,
die Platzierung einer Atomwaffe in diesem Fall wäre bereits durch diesen Vertrag abgedeckt. Dazu haben wir aber auch noch den begrenzten Teststoppvertrag von 1963. Das heißt, keine Atomexplosionen dürfen im All, in der Atmosphäre oder unter Wasser stattfinden. Das heißt, die Verträge, die wir bereits haben, sind relativ simpel, die sind relativ einfach. Wie gesagt, sie decken zum Beispiel nicht konventionelle Waffen im All ab. Ich finde, das macht aber eben vor allem den Weltraumvertrag eigentlich auch sehr wertvoll. Wir brauchen natürlich weitere Regeln und Normen, die darauf aufbauen, das ist ganz klar. Wir sehen natürlich auch, dass sich das Umfeld dramatisch verändert hat in den letzten Jahren. Zum einen geht es da inzwischen darum, verantwortungsvolles Verhalten aufzubauen. Und das ist eben auch ein Ansatz, den wir innerhalb der Vereinten Nationen bereits gesehen, dass er dort aufgerollt wird. Und da geht es eben darum, um die Verhalten zu reden und nicht um die Technologien. Denn wenn wir wirklich nur auf die Technologien schauen, brechen wir eben auch die Diskussion los, wie sieht eine Weltraumwaffe aus? Und das ist, langfristig werden wir da erstmal keine Lösung sehen, wie man das tatsächlich definieren kann. Und deswegen ist dieser Ansatz auf verantwortungsvolle Verhalten sehr wertvoll.
Welche Rolle könnte Deutschland bei dieser Entwicklung spielen? Die neue Bundesregierung ist zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Folge des SWP-Podcasts noch nicht im Amt. Aber was schon klar ist, ist, dass es ein neues Ministerium für Raumfahrt geben wird. Ist das ein Wink mit dem Zaunpfahl Richtung Weltall?
Naja, also wir wissen natürlich, dass der Weltraum extrem wichtig ist für Deutschland, natürlich eben auch als modernes Verteidigungsland, aber eben auch als Wirtschaftsmacht. Da sind wir definitiv abhängig vom Weltraum und den Diensten, die dadurch ermöglicht werden. Und es geht darum, es ist wichtig für uns, auch als Deutschland, dass dieser Raum weiterhin benutzbar ist, sicher zu benutzen ist und eben auch das Ganze nachhaltig zu gestalten. Wie gesagt, ich sehe da viele Ansatzpunkte im Sinne des verantwortungsvollen Verhaltens innerhalb der UN. Natürlich könnte Deutschland da auch noch entscheidender auftreten und ich hoffe auch, dass sozusagen durch dieses neue Ministerium da nochmal mehr politischer Wille und auch nochmal mehr Awareness eben auch für das Thema geschaffen wird. Denn ich glaube, wir vergessen ganz oft, wie abhängig wir tatsächlich vom Weltraum sind.
Sagt Juliana Süß aus der SWP-Forschungsgruppe Sicherheitspolitik. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, welche Gefahr von Nuklearwaffen im All ausgeht. Vielen herzlichen Dank Ihnen.
Vielen Dank.
Und herzlichen Dank auch an Maya Däne, die Redaktion für diesen Podcast hatte. Und wenn Sie sich noch weiter in dieses ja wirklich sehr komplexe und große Thema einlesen wollen, da haben wir einige Links zum Thema in unseren Shownotes platziert. Unter anderem einen zu einer Folge des SWP-Podcasts, den meine Kollegin Nana Brink auch mit Juliana Süß zusammen gemacht hat. Da geht es sozusagen um die Grundlagen der Kriegsführung im Weltall. Gerne können Sie auch unseren SWP-Newsletter abonnieren oder Sie folgen uns auf unseren Social-Media-Kanälen bei LinkedIn und Blue Sky. Und ganz besonders freuen wir uns, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, wenn Sie ihn bewerten und anderen Interessierten weiterempfehlen. Ich bin Dominik Schottner, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig!